Sie hören Haltepunkte, eine Podcast-Reihe über Kunst des 19. Jahrhunderts, Folge 2, Caspar David Friedrich und das Gemälde des Eismeer. Mein Name ist Claudia Schinska. Dresden 1820. Der Maler Caspar David Friedrich war als außerordentlicher Professor Mitglied der Akademie der Künste. Dort nahm er am Umlauf verschiedener Zeitungen teil. Im Januar konnte er im Morgenblatt für gebildete Stände eine Nachricht über die Eröffnung eines gemalten Panoramas in London lesen. Dort wurde eine Szene einer Expedition an den Nordpol gezeigt, die tatsächlich mit zwei englischen Segelschiffen stattgefunden hatte. Für die damaligen Menschen war es eine noch weitgehend unbekannte Region und daher ein spannendes und interessantes Thema. Deshalb wurde auch in einer Dresdner Zeitung über das gemalte Panorama berichtet. Zitat: Was eine gewaltige Menge von Schaulustigen auf die Beine bringt, ist das von Henry Esken Barger erst vor wenigen Monaten vollendete Panorama der Nordküste von Spitzbergen. Die nur zu sehr fehlgeschlagene arktische Expedition hat doch den Vorteil gehabt, Neugierde und Forschungslust auf die Erscheinung der Polareisflächen zu lenken. Es war daher ein sehr zeitgemäßes Thema, dass ein Barger selbst die erschütternden Szenen am Nordpol den Leuten in London vors Auge brachte, die freilich am behaglichen Kaminfeuer so etwas stark Aufregendes im Familienkreise gern besprechen und nach der Schau unter sich wiederholen. Zitat Ende. In der Zeitung Dresdner Morgenblatt für gebildete Stände konnte Caspar David Friedrich auch lesen, wie die Darstellung des Polarpanoramas aussah. Zitat: Der bekannte Leutnant Beechey, der an der Expedition teilnahm, gab dem Panoramamaler alle seine an Ort und Stelle aufgenommenen Zeichnungen zum Gebrauch, und so konnte Barger, ohne selbst dagewesen zu sein, mit Hilfe der ergänzenden Fantasie alle Erscheinungen jener Eismassen treu wiedergeben. Es ist dazu der Abend des 2. Juli 1817 gewählt, als die Schiffe Dorothea und Trent, nachdem sie 22 Tage lang 40 Meilen tief in den Eisblöcken verkeilt gelegen hatten, sich auf einmal in klarem Wasser und an dem Rande der ungeheuersten Eismasse befanden. Der erste Anblick durchschauert den Beschauer, als stecke er selbst zwischen den Eisklumpen, deren fantastische Formen alles, was man in den Schweizer Gletschern oder anderen Sommerresidenzen des Winters in Europa gesehen haben mag, weit hinter sich lässt. Wunderbar ist das Farbenspiel und der gelbe Sonnenstrahl in dieser verdichteten Atmosphäre. Selbst der so berühmte Eisblick ist dargestellt und die zahlreiche tierische Schöpfung jener Zone belebt diese Erstarrung. Die Schiffe kämpfen mit anrollenden Eismassen. Alles ist im regesten Leben, da es das Leben gilt auf dem Verdecke. Es ist mit einem Wort ein einziges Schauspiel. So etwas gibt denn auch hier den Kunstfreunden mannigfaltige Stoffe zu Meinung und Urteilen. Hier wird mit Kennerschaft über Leistung und Schranken der Panoramamalerei gesprochen, die viele auf dem Festland nachzuahmen bestrebt gewesen sind. Zitat Ende. Der im Zeitungsartikel genannte Maler, Henry Esken Barger, lebte in London und hatte von seinem Vater ein Familienunternehmen geerbt, das er erfolgreich weiterführte. Barger fertigte großformatige 360-Grad-Panoramen. Die gemalten Panoramen wurden in einem extra dafür errichteten Gebäude in London am Leicester Square präsentiert. Die Dimensionen der Panoramen waren beeindruckend. Die Rotunde hatte einen Durchmesser von fast 30 Metern und eine Höhe von fast 20 Metern. Die Panoramen selbst hatten eine gemalte Fläche von über 900 Quadratmetern. Die Besucher standen auf einer kleineren, erhöhten Plattform in der Mitte der Rotunde. Die Besucherplattform war rund und mit einem Geländer versehen, so dass man sich beim Betrachten des Panoramas bequem im Kreis bewegen konnte. Beleuchtet wurden die Panoramen durch Oberlichtfenster. »1819 wurde ein gemaltes Panorama der Polargegend gezeigt, über das auch Caspar David Friedrich in Dresden, wie eingangs erwähnt, einen Bericht in der Zeitung lesen konnte. Das Panorama beruhte auf Reiseberichten einer englischen Schiffsexpedition nach Spitzbergen. Die Expedition führte David Buchan. Er hatte zwei Schiffe, die Dorothea und die Trent. Auf der Trent war John Franklin Kapitän, der in den darauf folgenden Jahren noch von sich reden machen wird. Heute gilt er als Seefahrerlegende. Das Panorama beruhte auf einer Begebenheit, die sich im Juli 1818 auf John Franklins erster Seefahrt ereignet hatte. In der Zeitung Morgenblatt für gebildete Stände hatte man sich geirrt und ein falsches Datum angegeben. Man hatte die Leser informiert, das Ereignis hätte 1817 stattgefunden. Richtig ist jedoch die Jahreszahl 1818. Die Schiffe Dorothea und Trent gerieten bei Spitzbergen zwischen riesige Eisschollen, sodass an eine Weiterfahrt lange Zeit nicht zu denken war. 3 Wochen waren die Schiffe im Eis gefangen. Das Eis drückte gegen die Holzschiffe. Einmal war der Druck so stark, dass auf der Trent alle Kabinentüren aufsprangen und das Schiff in unheimlicher Weise gewaltig knackte und knarrte. Auch einige Planken der Dorothea wurden beschädigt. Nachdem die festsitzenden Schiffe wieder freikamen, drehten sie um und fuhren zurück nach London. Die Menschen waren von den Berichten dieser Polarexpedition fasziniert und das nicht nur in England. Auch der Maler Caspar David Friedrich in Dresden war beeindruckt. Gern hätte er das Geschilderte in einem Bild festgehalten. In Dresden gab es jedoch keine Eisschollen, die er malen konnte. Friedrich wartete daher auf eine Inspiration. Doch dann wurde es im darauf folgenden Winter 1820/21 in Dresden frostig kalt. Es war so kalt, dass die Elbe vollständig zufror. Friedrichs Wohnung befand sich direkt am Fluss. 6 Fenster seiner Wohnung gingen zur Elbe hinaus. Sein Bruder Heinrich hatte ihm einen Pelzmantel geschenkt. Ohne frieren zu müssen, konnte er nun lange Winterspaziergänge unternehmen. An der Elbe betrachtete er ganz aus der Nähe die Eismassen. Erhaltene Augenzeugenberichte überliefern, dass die weite feste Eisdecke an vielen Stellen aufgebrochen war. In den Spalten hatten sich kleinere Eisschollen aufgerichtet und Baumzweige eingeklemmt. An den Flussrändern hoben sich größere Eistafeln heraus, die eine Dicke von 30 bis 60 Zentimetern erreicht hatten. Die Farbe dieser Eisschollen war teils gelblich, teils durchscheinend grünlich-blau. Friedrich bereitete seine Gemälde immer durch Zeichnungen vor. Im Fall des Gemäldes »Das Eismeer« haben sich jedoch auch 3 Ölstudien erhalten. In der Fachliteratur liest man öfter, die Ölstudien seien im Freien entstanden. Der Kunsthistoriker Johannes Grafe bezweifelt das jedoch. Wahrscheinlicher ist es, dass Friedrich die Studien nicht draußen in der Kälte, sondern nach der Rückkehr von seinen Spaziergängen im Atelier schuf. Friedrich versuchte in den Studien, die verschiedenen Farbtöne der Eisschollen mit Ölfarbe festzuhalten. Ein Jahr später, im Frühjahr 1822, erhielt Caspar David Friedrich in seinem Atelier Besuch von dem Kammerherrn Karl von Voss, der sich für Friedrichs Gemälde interessierte und sich einige Bilder zeigen ließ. Der Kammerherr Karl von Voss berichtete über seinen Besuch bei Caspar David Friedrich in seinen Reiseerinnerungen. Voss schilderte, er habe bei Friedrich auch ein Bild gesehen, das eine Ansicht der Polargegend zeigt. Allerdings berichtete Voss auch, das Bild zeige eine felsige Küste. Eine felsige Küste ist auf dem Gemälde Eismeer nicht zu sehen. Es handelte sich also um eine andere Version als das heutige Eismeer. Die Version, die Voss im Atelier sah, scheint verloren gegangen zu sein und heute nicht mehr zu existieren. Voss vermutete, Friedrich war in einem Panometer, das in der Nähe des Theaterplatzes gezeigt wurde. Dort konnte man eine Polaransicht sehen. Voss berichtete, dies sei eine Kopie des Panoramas, das in London gezeigt wurde. Voss war sich sicher, dass Friedrich dort war und sich dann zu einem eigenen Gemälde inspirieren ließ. Nebenbei bemerkt, handelte es sich aber nicht um das heutige Panometer, das sich im ehemaligen Gasometer in Dresden-Reyk befindet. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es mehrere englische Nordpolarexpeditionen. Man wollte eine Nordwestpassage um das nördliche Kanada finden. Nach der Rückkehr berichteten die Zeitungen über die Expeditionen. Einige Rückkehrer schrieben Bücher und veröffentlichten ihre Reiseberichte. Das Thema lag also in der Luft und beschäftigte in dieser Zeit auch die Menschen in Dresden. Bislang wusste man nicht, wie das in Dresden gezeigte Polarpanorama am Theaterplatz aussah. In der Fachliteratur wird immer wieder darauf verwiesen, Friedrich habe sich von einer Polarexpedition des Engländers Edward Parry zu seinem Bild inspirieren lassen. Wenn das Dresdner Panorama eine Kopie des Londoner Panoramas war, dann ist jedoch die Fahrt David Buckens gezeigt worden, der mit den Schiffen Dorothea und Trent unterwegs war. Das ist insofern von Bedeutung, da sich ein Besucherprospekt des Londoner Panoramas erhalten hat. Den Besucherprospekt konnte man auseinanderfalten und im verkleinerten Umrissstich das Panometer betrachten. Im Umrissstich befinden sich Nummern. Eine zugehörige Legende erklärte dem Besucher, was genau im Panometer gezeigt wurde. Eine digitalisierte Abbildung des Prospekts finden Sie über einen Link in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Friedrichs Atelierbesucher Karl von Voss schilderte in seinem Reisebericht auch, was er im Dresdner Panometer gesehen hatte. Eine Ansicht der Polargegend wurde gezeigt, in der zwei englische Entdeckungsschiffe vom Eis eingeschlossen waren. Und dann beschreibt er, dass der Himmel und die niedrig stehende Sonne sehr brav dargestellt waren, sowie die Eisbär- und Walrossjagden der Matrosen. Diese Beschreibung passt zur Darstellung des Panoramas, die der Londoner Besucherprospekt wiedergibt. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass so auch das Dresdner Panorama aussah. Im Vordergrund des Panoramas sind an einer Stelle aufgetürmte Eisschollen wiedergegeben, die formal an Friedrichs Bild das Eismeer erinnern. Der Maler muss sich von diesem Panorama auch zu der heute noch erhaltenen Version des Gemäldes das Eismeer inspiriert gefühlt haben. Friedrich datierte und signierte seine Bilder nie. Die heute noch erhaltene Version muss ab 1822 entstanden sein. Sie ist wohl noch radikaler als die erste Version, die der Kammerherr Karl von Voss im Atelier sah. Friedrich hat die erste Bildidee offenbar weiterentwickelt und dramatisch zugespitzt. Eine einmal gefundene Bildidee über mehrere Bilder hinweg weiterzuentwickeln, war für ihn ein bereits erprobtes Arbeitsverfahren. Thank you. Was ist auf dem Gemälde das Eismeer zu sehen? Das Ölgemälde hat ein Querformat. Rund 1 Meter ist es hoch und 1,30 Meter breit. Die Eiskruste hat sich geöffnet und ist in eine Vielzahl von Eisschollen auseinandergebrochen, die sich erhoben haben. Gestuft und pyramidenförmig sind sie angeordnet. Auf den ersten Blick scheint alles in Ruhe zu verharren. Nach kurzer Zeit spürt man jedoch eine enorme Bewegung. Die Eisplatten schieben sich übereinander. Unter den Eismassen scheint sich ein Wasserstrudel zu befinden. Die Eisplatten im Vordergrund werden nach rechts bewegt. Im Bildmittelgrund hingegen werden sie nach links geschoben. Alles ist in einer gewaltigen Drehbewegung begriffen. Dazwischen schäumt Eismatsch auf. Im nächsten Augenblick wird alles ganz anders aussehen. Um diese Dramatik zu verstärken, hat Friedrich im Vordergrund und im Mittelgrund kleinere Eisbrocken auf schräg gestellten Schollen angeordnet. Gleich werden sie herunterrutschen. Dahinter befindet sich ein quergelagerter Eisbrocken auf der Spitze einer aufrecht gestellten Eisscholle, der im nächsten Augenblick aus der Balance kommen muss. Nun wird man auch gewahr, dass sich in dieser mächtigen Drehbewegung ein gekentertes Segelschiff befindet. Nur ein kleines Stück des Rumpfes ist noch zu sehen. Eisplatten haben sich bereits darüber geschoben. Der Schiffsmast ist zerbrochen. Ein Stück graues Segeltuch ist noch zu erkennen. Von den Eismassen unter Wasser gedrückt, wird das Schiff im nächsten Moment unserem Blick entzogen sein. Menschen sind im Bild nicht anwesend. Der Standort des Bildbetrachters ist nicht feststellbar. Leicht erhöht blickt man auf die Szenerie. Wo aber befindet man sich? Steht man vielleicht auf einer angehobenen Eisscholle im Vordergrund außerhalb des Bildes? Man fühlt sich als Bildbetrachter so, als sei man selbst Teil der Mannschaft und mit letzter Mühe aus dem Schiff entkommen. Ist man aber nun in Sicherheit oder dreht man sich mit den Eisschollen mit, auf denen man zunächst Zuflucht gefunden hat? Dann käme man bald selbst an die Stelle, an der sich das Schiff befindet und müsste trotz Rettung mit dem Ende des Lebens rechnen. Der Bildbetrachter würde dann auf das eigene Schicksal, den eigenen Tod blicken. Zwischen den Eisschollen befinden sich kahle, geborstene Kiefernstämme. Wo kommen sie her? Äste und Zweige haben sie bereits verloren zwischen den aufeinanderreibenden Eisplatten. Nur Astansätze sind noch zu erkennen. Im Vordergrund haben die Eisschollen einen bräunlich-gelblichen Farbton. Woher kommt dieser Farbton? Befinden wir uns als Betrachter doch an einer sicheren Uferzone, die mit Erde bedeckt ist? Gewissheit haben wir nicht. Und was würde das Überleben in dieser Einöde nützen, wenn wir unser Schiff verloren haben? Im Bildhintergrund tragen vereinzelt schwimmende Eisberge über der Wasseroberfläche auf. In die Bildtiefe hinein wird das zarte Blau zunehmend heller und eröffnet uns den Blick in eine frostige Unendlichkeit. Dramatik im Vordergrund und Ruhe im Hintergrund kontrastieren miteinander. Die Ruhe des Hintergrunds vergegenwärtigt uns die Stille, die dem unausweichlichen Tod folgt. Friedrich war ein tief religiöser Mann. Und so lässt er den Bildbetrachter nicht ohne Hoffnung. Mittig hat sich die Wolkendecke geöffnet, sodass ein klares, helles Licht erkennbar wird. Einzelne Eisschollen ragen spitz auf und deuten Richtung Himmel. Gottes Licht heißt es in der Bibel im Johannesevangelium. Die Spitzen der Eisschollen weisen mit einer Eindringlichkeit zum Himmel und dem dortigen Licht, als hätte der Maler Sorge gehabt. Wir könnten es übersehen. Zweifelsohne wollte Caspar David Friedrich mit diesem Bild auch die Grenzen der Malerei scheinbar aufheben. Das Bild gibt nur einen Augenblick wieder, der bedingt durch das Medium in sich erstarrt ist. Zeit kommt ins Spiel, weil wir uns als Bildbetrachter mit den eigenen Augen Stück für Stück das Bild erschließen. Durch die Dynamik und Instabilität der geschichteten Eisplatten haben wir als Betrachter zusätzlich das Gefühl, der kreisende Strudel aus Eisschollen sei in Bewegung begriffen. Und wir als Bildbetrachter kreisen gar am Ende mit. Damit führt uns Friedrich bis an die Grenze der Möglichkeiten der Malerei. Friedrich befand sich zum Entstehungszeitpunkt des Gemäldes in bedrückter seelischer Verfassung. Dafür gab es verschiedene Gründe. Zum einen war es die Zeit der Demagogenverfolgungen. Politisch Andersdenkende wurden festgenommen und inhaftiert. In der Öffentlichkeit herrschte eine Atmosphäre des Misstrauens und der Angst. Friedrich, der selbst gegen die restaurative Politik der Obrigkeit war, fühlte sich immer mehr unverstanden. Zum anderen wurde Friedrich in dieser Zeit auch mit dem Tod konfrontiert. Persönlich musste er die Todgeburt eines eigenen Kindes hinnehmen. Und dann kam es zu einem Ereignis, das Friedrich nachhaltig erschütterte. Sein langjähriger Freund, der Maler Gerhard von Kügelgen, wurde am 17. März 1820 ermordet. Gerhard von Kügelgens Sohn Wilhelm berichtete in späteren Jahren darüber in seinen Jugenderinnerungen eines alten Mannes. Die Familie hatte gerade für die Sommermonate einen Weinberg mit Weinberghaus in Loschwitz unweit von Dresden erworben. Gerhard von Kügelgen wollte sich dort ein Atelier mit großem Fenster einrichten. Ein derartiges Atelier hatte er noch nie gehabt, aber sich schon immer gewünscht. Bislang nutzte er einen Raum in seiner Stadtwohnung zum Malen. Am neu erworbenen Weinberghaus waren umfangreiche Bauarbeiten notwendig. Diese Bauarbeiten fanden über den Winter 1819-20 statt. Voll Vorfreude lief Gerhard von Kügelgen regelmäßig zu Fuß von Dresden nach Loschwitz, um die Bauarbeiten zu beaufsichtigen. Auch am Abend des 17. März 1820. Doch er kam nicht mehr nach Dresden in die Stadtwohnung zurück. Noch in der Nacht lief sein Sohn nach Loschwitz, um ihn zu suchen. Er konnte den Vater aber nicht finden. Verzweifelt klingelte er mitten in der Nacht am Waldschlösschen und am Linkischen Bad die Bewohner aus dem Bett. Keiner konnte eine Auskunft geben. Am nächsten Tag meldete die Familie Gerhard von Kügelgen bei der Polizei als vermisst. Schließlich wurde eine Suchaktion mit Hunden durchgeführt, an der auch der Sohn teilnahm. Ungefähr dort, wo sich heute die Straßenbahnhaltestelle Mordgrundbrücke befindet, standen die Suchhunde still. Wilhelm von Kügelgen sah seinen Vater mit dem Gesicht auf der nackten Erde. Erschlagen und entkleidet lag er in einer Ackerfurche. Der Mörder Gerhard von Kügelgens wurde später gefasst. Er legte ein Geständnis ab und wurde daraufhin auf dem Altmarkt in Dresden hingerichtet. Fortan musste Caspar David Friedrich mit dem unbegreiflichen Leben, das uns überkommt, wenn ein Mensch, der uns vertraut war, nicht mehr da ist. Inwieweit diese persönlichen Erfahrungen die malerische Beschäftigung Friedrichs mit der Polarregion und der Thematisierung des Todes beeinflusst haben, kann letztlich nur vermutet werden. Für das Gemälde Eismeer fand Friedrich zu Lebzeiten keinen Käufer. Er zeigte es auf Ausstellungen, aber die damaligen Besucher reagierten auf dieses radikale Bild mit Unverständnis. Es wurde auch der Vorwurf erhoben, dass Friedrich selbst nie am Nordpol gewesen sei und das Eis dort wohl anders aussehen müsse. Der mit Friedrich befreundete Maler Johann Christian Clausendahl erwarb das Bild aus dem Nachlass Friedrichs. Es verblieb im Besitz der Familie Dahl und wurde 1905 von der Hamburger Kunsthalle erworben. Noch heute ist es in der Hamburger Kunsthalle zu sehen. Damit endet diese Folge meiner Podcast-Reihe. In der Beschreibung finden Sie Links zum Umrissstich Polarmeer des Panometers, zum Gemälde das Eismeer und den Ölstudien Friedrichs für das Eismeer. Abschließend noch ein kleiner technischer Hinweis. Wenn sich die Links in der Beschreibung Ihrer Podcast-App nicht öffnen lassen, kopieren Sie diese bitte in Ihren Browser oder öffnen Sie die Beschreibung des Podcasts noch einmal bei einem anderen Podcast-Anbieter. Das können Sie ebenfalls über Ihren Browser kostenfrei machen. Auch die von mir verwendete Literatur finden Sie in der Beschreibung. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen und freue mich auf Sie zu meiner nächsten Folge.